Willkommen beim 5-to-9 Club, der Podcast für alle, die erfahren wollen, wie andere ihren Weg in die Selbstständigkeit gefunden haben. Voller Insights, echter Geschichten. Und jetzt bringen wir diesen Spirit direkt auf deine Ohren. Also richte deine Kopfhörer und los geht's.
Hallo und herzlich willkommen im 5-to-9 Club. Heute entführen wir euch in eine ganz neue Welt, die gerade riesig wächst. Und zwar Reforma Pilates, ein Trend zwischen Sport, Wellness und Lifestyle. Zu Gast haben wir dabei in dieser Folge Lisa Colucci, Social Media Expertin und Gründerin der eigenen Brand Calma. Von ihr erfahren wir, warum Reforma Pilates so besonders ist und wie bei ihr daraus die eigene Idee entstand, ein eigenes Business zu starten. Willkommen im 5-to-9 Club, liebe Lisa.
Vielen Dank, ich freue mich sehr, dass ich hier bei euch sein darf.
Ja, Lisa, auch von meiner Seite, schön, dass du dabei bist. Willkommen im 5-to-9 Club. Für die, die dich jetzt noch nicht kennen und die Marke Calma nicht kennen, stell dich und die Marke doch einmal kurz vor.
Sehr gerne. Ich bin gerade am Überlegen, Calma haben wir gegründet im Oktober 2024, also schon eine ganze Weile her, sind aber erst seit Dezember 2025 auf dem Markt. Ich habe so ein bisschen in den letzten Jahren meine Liebe zu Pilates extrem gefunden. Ich war früher in meiner Jugend, habe ich ganz viel Ballett getanzt und musste dann aber nach 13 Jahren circa aufhören. Einfach weil ich super viele Verletzungen dadurch bekommen habe. Und dann habe ich irgendwie ganz lange keine so Sportart mehr für mich gefunden, ne, die mir richtig Spaß gemacht hat. Und für mich ist Spaß so eines der wichtigsten Dinge beim Sport. Und irgendwann habe ich dann vor allem durch amerikanischen Content, den ich auf Social Media Plattformen schon immer gerne konsumiert habe, gesehen, dass irgendwie Pilates gerade voll im Trend ist. Also vor allem Reformer Pilates, was ein Teil der Pilates-Welt ist. Und habe mich dann hier in München, wo ich wohne, auf die Suche gemacht, wo gibt es sowas hier auch. Und da gab es damals noch gar nichts vor ein paar Jahren. Und habe dann irgendwie so ein Studio gefunden, ne? Und mit dem Studio so ein bisschen meine Liebe zu Pilates entdeckt. Und dann relativ schnell gemerkt, dass vor allem für den Reformer Pilates, da ist man auf so einem Schlitten und muss ja auch ganz viel mit Balancearbeit arbeiten und habe dann gemerkt, okay, da brauchst du Anti-Rutschsocken für und wie sich das Wort schon anhört, gab es nur richtig eher unästhetische und unsexy Anti-Rutschsocken zu der Zeit. Und genau, dann dachte ich mir, irgendwie wäre das schön, mein Hobby so ein bisschen auch mit meiner Kreativität zu verbinden. Und so entstand dann die allererste Idee zu Calma, nämlich schöne, ästhetische und sophisticated Anti-Rutschsocken für Pilates zu entwickeln. Das war so die allererste Idee und dann habe ich mich eigentlich direkt dran gemacht. Mir war das ganz wichtig, dass ich alles selber designe, dass ich alles selber mache, weil ich natürlich auch eine potenzielle Kundin bin und das Produkt genauso eigentlich designen und erschaffen wollte, wie ich es mir selber gewünscht hätte. Und genau, das war so der allererste Hintergrund zu Calma.
Wow, sehr cool. Ich liebe Stories, die damit beginnen, dass man ein eigenes Bedürfnis für sich entdeckt hat und das dann eben entsprechend als Marktlücke aufzutun, umso besser, wenn man dann damit auch noch anderen Menschen weiterhelfen kann. Für alle, bevor wir jetzt weiter über die Brand sprechen, für alle, die sich im Pilates-Bereich und vor allem dann noch spezifisch den Reformer-Pilates-Bereich nicht so gut auskennen, du hast gerade eben schon gesagt, man ist da auf so einem Schlitten. Also haben wir jetzt zwei Stichworte, Rutschsocken, die ich von meiner Nichte kenne, oder Schlitten, kenne ich auch von meiner Nichte. Erklärt doch mal, warum gehört das nicht zusammen, so wie ich das jetzt gerade zusammenbringe?
Ja, also Pilates an sich kennen wahrscheinlich die meisten so von Matten-Pilates, also dass man einfach eine Matte hat und seinen eigenen Körper und da ganz viele verschiedene Übungen macht. Die Pilates-Welt ist aber eigentlich sehr viel größer. Also es gibt ganz viele verschiedene Geräte, die dazugehören und der Reformer ist ein Gerät davon. Das heißt, das kann man sich eigentlich so vorstellen, der Reformer besteht aus verschiedenen Elementen. Eins davon ist so eine, ich würde sagen, rollende Plattform, also wie so eine Liege. Und diese Liege ist befestigt an Seilen, also sprich Seilen oder Schlaufen auch, die du in deine Hände oder auch in deine Beine machen kannst. Das heißt, damit ziehst oder drückst du diese Plattform oder den Schlitten, auf dem du liegst, und kannst da auch mit verschiedenen Federn eben so ein bisschen die Gewichte auch einstellen. Also die machen es dann schwerer oder leichter, eben diesen Schlitten hin und her zu bewegen. Und eigentlich hat damals Josef Pilates, der übrigens auch ein Deutscher ist, hat Reformer Pilates entwickelt, um den Menschen, die verletzt waren und noch nicht auf die Matte konnten, Pilates so ein bisschen zu erleichtern. Also das war eigentlich so die leichtere Form von Matten-Pilates, weil der Reformer einem eben hilft, so eine Hilfe und eine Stütze einfach gibt, um eben so ein bisschen besser auf seinen Körper zu hören, die Haltung, die Balance, alles so ein bisschen leichter zu machen. Das war eigentlich so der Ursprung davon. Und der hat das sogar auch erfunden während dem Weltkrieg und hat es mit verletzten Soldaten damals, hat er das angewandt, um eben die verletzten Soldaten einfach wieder den Bewegung zu ermöglichen. Und der allererste Reformer wurde aus einer Matratze und so Bettfedern, hat er das irgendwie so zusammengebaut. Deswegen erinnert es teilweise auch jetzt irgendwie an so ein bewegbares Bett und die Federn eben auch so ein bisschen an diese ganze Bettkonstruktion. Genau, also ich hoffe, das war einigermaßen verständlich erklärt.
Für alle, die es jetzt noch nicht geschafft haben, ein Bild vor den eigenen Augen zu haben, müssen es halt googeln.
Richtig. Oder einfach mal hingehen, einfach mal selber ausprobieren.
Ja, das geht auch. Ich kann auch direkt schon mal aus eigener Erfahrung sagen, das ist für alle Altersgruppen, denn mein Onkel, der, oh mein Gott, ich hoffe, liegt es richtig, oder er hört die auch wirklich vielleicht gar nicht, aber ich glaube, er ist über 60 und er macht auch total gerne Reformer Pilates. Und von daher glaube ich für alle was dabei. Genau, jetzt lass uns nochmal zurück zu dem Produkt und deiner Brand kommen. Jetzt habe ich mitgenommen, um eben einen besseren Halt für die Balanceübungen und Co. zu haben, gab es kein gutes Angebot für entsprechende Socken, die Halt geben. Und jetzt würde mich nochmal interessieren, jetzt hast du quasi ja die erste Idee gehabt. Und wie kamst du dann eigentlich auf den Namen Kalmar? Was hat der für dich für eine Bedeutung? Und ja, nimm es da mal gerne mit in die Genese des Namens.
Ich war am Anfang auf jeden Fall so total auf dem Pilates-Trip natürlich, weil daher entstand ja auch die Idee mit den Grip-Socken. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich keinen Brandnamen haben möchte, der sich jetzt nur auf Pilates speziell oder vor allem auch auf das Produkt, die Grip-Socken, spezialisiert oder so runterbricht. Ich wollte einen Brandnamen finden, der mir auch die Möglichkeit gibt, mehr daraus zu machen, je nachdem, in was für eine Richtung sich das entwickelt. Vor allem, weil mir natürlich auch von Anfang an bewusst war, dass Pilates gerade einen extremen Hype und Trend erfährt und man aber nie weiß bei solchen Trends und Hypes, wie lange die sich halten und in was für Richtungen die sich entwickeln. Und ich finde, man hat auch ganz schön, irgendwie habe ich ganz oft immer an Alu-Yoga gedacht oder Lululemon, wie zum Beispiel auch schon Alu-Yoga, der Brandname eigentlich sagt, haben die sich am Anfang eher auf Yoga spezialisiert, weil, falls ihr euch erinnert, das irgendwie vor 10 Jahren oder so auch voll den Hype hatte. Und die haben es aber trotzdem geschafft, irgendwie mit dem ersten Brandteil des Namens, also Alu, jetzt auch eher in eine Lifestyle- und auch Pilates-Richtung zu gehen. Und das war mir auch wichtig, da einfach so offen wie möglich mit dem Brandnamen zu sein und trotzdem aber für mich im Kern das auszusagen, was Pilates oder diese ganze Art der Bewegungsform und dieser Lifestyle-Form so ein bisschen aussagt. Und am Anfang haben wir ganz viel über Align irgendwie nachgedacht. Das war irgendwie so ein großes Wort, weil in der Pilates-Praxis ist eben Alignment auch so ein Riesenthema. Immer wieder kommt man zurück zu diesem Alignment. Und dann haben wir aber auch so ein bisschen geschaut, okay, irgendwie gibt schon super viele Brands, die genau da auf diesen Zug aufgesprungen sind, sei es in der Lifestyle-Branche oder auch in der Fashion-Branche. Und dann habe ich so ein bisschen weiter überlegt, was verbinde ich noch mit dieser kompletten Bubble. Und es war schon auch so ein bisschen Calmness, Kalmar, also mit C geschrieben, Ruhe. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte aber irgendwie, mir war es wichtig, dass da noch so ein bisschen eine Edge reinkommt, aber irgendwie auch eine Weiblichkeit, weil ich irgendwie nicht nur irgendeine Pilates-Brand oder irgendeine Brand im Allgemeinen sein möchte, sondern ich will auch eben, das sieht man, glaube ich, auch mit dem Design unserer Socken, dass es so ein bisschen edgy ist und eben aber trotzdem tailored für Frauen in erster Linie. Und deswegen habe ich gedacht, okay, kommen wir ersetzen das C mit dem K. Das hat für mich dann diese Edge irgendwie ausgelöst in meinem Kopf. Und das A am Ende von Kalmar soll eben dann so ein bisschen die Femininität symbolisieren. So sind wir eigentlich drauf gekommen.
Schöne Geschichte. Finde ich immer total spannend, darüber zu sprechen, woher ein Name kommt, weil in der Regel denkt man sich was darüber. Und das bringt ja auch schon ganz viel Wert, den du auch als Gründerin mitbringst in so eine Brand rein.
Und es war mir auch wichtig, dass man es aussprechen kann, egal woher man kommt. Und egal, ob du das jetzt irgendwie liest oder hörst, dass du erstens genau weißt, ungefähr, wie es geschrieben wird. Okay, verstehe ich so CK. Also das ist vielleicht so eine Schwierigkeit, wenn man es hört und nicht liest. Aber zumindest, dass es ein Name ist, der einfach easygoing ist. Und eben mit diesem Allein am Anfang hatten wir auch mal überlegt, Aliné, dann sogar mit so einem Akzent und sowas. Und haben dann auch relativ schnell gesagt, boah, damit machen wir uns super viele Dinge schwerer. Sei es in der Aussprache, in der Art und Weise, wie man es schreibt. Und aber auch, man schränkt sich auch ein mit Produktdesigns am Ende. Wenn man irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas machen möchte, dann ist immer dieses Akzent und so. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Deswegen so die Simplicity war uns da auch relativ wichtig.
Ja, nachvollziehbar an der Stelle.
Mich würde noch interessieren, Lisa, wie lange hat dieser Prozess der Namensfindung gedauert? Weil man kann sich ja auch total drin verlieren. War das bei euch jetzt so eine Woche oder ein Tag oder ein Abend? Wie lange hat das bei euch gedauert?
Boah, ich glaube nicht so lange. Ich glaube, eine Woche ist ganz gut von dir geschätzt. Maximal 2 Wochen, aber es ist auch einfach, weil ich so ein Mensch bin, das muss sich irgendwie gut anfühlen. Ich bin da absolut Bauchgefühl. Wenn ich einmal irgendwie so das Gefühl habe, das ist es, dann denke ich da auch nicht weiter drüber nach. Deswegen war das eigentlich relativ schnell beschlossene Sache. Also ja, wahrscheinlich maximal 1-2 Wochen. Dann auch immer wieder so ein bisschen rumgetestet mit Designs. Wie kommt da irgendwie auch so ein Brandname nochmal rüber? Ich finde, so ein Design löst auch nochmal sehr viel aus. Genau, aber es war eigentlich ein relativ schneller Prozess.
Ja, ja, cool. Ich finde auch, gerade wenn man nochmal dann so ins Logo-Design auch reingeht und man dann die Wortmarke dann auch mal so vor Augen sieht, nicht nur dann das Geskribbelte, was man so vor sich hat, dann gibt das einem dann auch so den Aha-Moment vielleicht, dann so, okay, das passt wirklich oder so, ja, okay, nee, es hört sich vielleicht cool an, man kann es aussprechen, aber als Wortmarke oder Logo ist es irgendwie nicht so toll. Ich würde da gerne nochmal reingehen, Anja, widersprich mir gerne. Nimm uns nochmal mit auf den Prozess, wie das dann wirklich so, ihr hattet die Idee oder du hattest die Idee, dann habt ihr euch einen Namen ausgedacht und wie waren so die ersten Schritte dann danach?
Also ich glaube, was vielleicht auch noch ganz spannend ist, ich hatte die Idee und wusste erstmal nicht so richtig, wohin damit. Ich war damals noch bei Westwing angestellt und habe dann das Social Media Team geleitet. Das heißt, ich war da eigentlich auch schon relativ ausgelastet mit meiner Zeit und hatte aber irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich super gerne einfach selbst etwas machen möchte und hatte davor, also vor der Kalmar-Idee auch schon so 1-2 andere Ideen, die waren aber halt einfach nicht feasible. Es wäre einfach mit sehr, sehr viel Invest auch nur möglich gewesen. Und mit dieser Kalmar-Idee dachte ich mir so, das ist eigentlich eine relativ einfache Idee, habe ich am Anfang gedacht, um einfach mal zu schauen, wie so eine Selbstständigkeit sein könnte, um mit einem relativ geringen Invest einfach mal so ein Proof of Concept auf den Markt sich einzuholen. Und dann war mein Mann tatsächlich der Erste, dem ich das erzählt habe, dich gefolgt von meiner Family, also meinen Eltern, meiner Schwester Laura. Und meine Schwester hat einen Freund, der Andi, und der hat es dann irgendwie so ein bisschen mitbekommen. und meinte dann zu mir so, hey, finde ich voll die coole Idee. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert. Der Pilates-Markt, der scheint gerade am Boom zu sein. Ich glaube, da kann man echt was machen. Und so hat sich erstmal so unser Gründertrio geformt, also bestehend aus meinem Mann Robin, Andy und mir. Und das hat sich, also für mich war eigentlich von Anfang an auch klar, dass ich keine Solo-Gründerin bin. Einfach weil ich eben sehr viel aus dem Bauchgefühl entscheide. Ich bin sehr kreativ, ich bin so ein kreativer Wirbelwind. Ich habe immer Ideen, habe das Gefühl, ich muss sie jetzt sofort umsetzen, sonst bringt das alles nichts. Und deswegen war es mir schon auch von Anfang an wichtig, da Leute auch an meiner Seite zu haben, die mich ausgleichen. Deswegen glaube ich, so der allererste Schritt war für mich einfach erstmal diese Idee laut auszusprechen. Andere Leute nicht davon zu überzeugen, aber einfach mal ganz ehrlich deren Meinung einzuholen, weil sich in meinem Kopf immer alles toll anhört. Und genau, erstmal so ein starkes Gründertrio zu haben, was sich sehr gut ergänzt. Also Robin ist komplett our finance guy und Andy ist komplett IT und würde ich sagen auch so ein bisschen so ein klassischer Allrounder. Der hat auch schon davor gegründet und kennt sich da einfach extrem gut aus. Und genau, also das war so der allererste Schritt für mich, bevor ich da irgendwie was anfange, erstmal einfach starke Leute gebündelt zu haben. Genau, und dann nach der Brand-Namensfindung haben wir eigentlich sofort gestartet mit dem Produkt. Also ich hatte eigentlich schon relativ gut im Kopf, wie das Design auszusehen hat, habe aber keine Erfahrung in Design oder sonst irgendwas. Habe mir dann irgendwelche Tutorials auf TikTok reingezogen, wie man irgendwie auf einem iPad, auf so einer App so ein bisschen selber Designs machen kann. Und so habe ich dann erstmal angefangen zu skizzieren. Das hat dann irgendwie relativ lange gedauert, weil ich echt obviously keine Ahnung hatte und da sehr viel Zeit, ich würde nicht sagen verschwendet, aber gebraucht habe, um erstmal so ein bisschen das Design zum Leben zu erwecken, was ich in meinem Kopf hatte. Und dann ging es eigentlich sofort in die Produktionssuche. Also ja, das war eigentlich, würde ich sagen, wahrscheinlich so ein klassischer Step-by-Step-Weg, wie man sich das so vorstellt. Genau, das waren so die ersten wichtigen Steps.
Ja, spannend, Andi.
So. Ja, es gibt einfach so viele Fragen, die man stellen möchte, Jonas Kutschmus.
Na, ich hätte da jetzt einfach schon nur direkt weitergefragt, wie es dann auch weiterging, weil wir kennen das ja auch von uns, als wir die Idee bei 529 hatten, ursprünglich ja noch auch als Modemarke gedacht. Man macht so ein paar Designs, es fühlt sich alles so rund an, man denkt sich so, ja komm, jetzt musst du ja eigentlich nur noch in Produktion und dann ab geht's so. Aber dass das ein bisschen komplexer ist und dass da auch ein paar Hürden natürlich auf einen zukommen, das liegt irgendwo jetzt rückblickend auf der Hand, aber da denkt man vielleicht am Anfang noch nicht dran. Was nehmen wir uns einfach nochmal mit dann weiter auf die Reise? Was waren vielleicht so die Herausforderungen, die dann kamen und wie ging es dann mit euch weiter?
Also auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt in unserer bisherigen Journey. Ich habe eingangs ja auch schon gesagt, dass wir Ende 2024 gegründet haben und aber erst Ende 2025 auf den Markt gegangen sind. Das impliziert ja schon ein bisschen, dass da irgendwas dazwischen schiefgelaufen ist. Wir dachten uns die ganze Zeit, ja, kann nicht so schwer sein. Es ist eine Socke, ne? Also da braucht man jetzt keine Quantenphysik draus zu machen. Das Problem war aber so ein bisschen, wir hatten unsere erste Produktion, hatten wir gefunden in Istanbul und hatten dann auch irgendwie so ein paar Sample-Runden. Also sprich, man schickt der Produktion erstmal dieses Tech-Pack, also sprich das Design, wie das auszusehen hat, die Socke, wie man sich das vorstellt. Und dann geht man erstmal so in ein paar Sample-Runden. Und mein größtes Learning aus dieser Phase ist eigentlich, dass wir nicht gleichzeitig in mehrere Produktionen gegangen sind und wir uns nicht von mehreren Produktionen gleichzeitig Samples reingeholt haben, sondern wir haben irgendwie total blind direkt auf eine vertraut. Ja, da gibt uns ein gutes Gefühl, ist ein netter Typ, wird schon. Und das war dann schlussendlich echt ein großes Learning, weil wir gemerkt haben nach der dritten, vierten Sample-Runde, dass wir einfach nicht an die Qualität kommen, die ich mir vorstelle. Ich glaube, die allgemeine Komplikation mit vor allem unserem Grip-Design ist, dass es ein sehr großflächiges Design ist. Die meisten Grip-Socken, die jetzt auf dem Markt sind, die sind eher kleiner, also sprich entweder kleine Kreise, kleine Herzchen oder sowas. Und für die Produktion war es echt eine Schwierigkeit, da irgendwie dieses großflächige Design einfach hinzubekommen. Und dann sind wir schlussendlich auch nach Istanbul geflogen, weil wir dachten, okay, ne, da ist auch irgendwie so viel lost in translation in der kompletten Kommunikation. Ist vielleicht besser, wenn man da einfach hingeht, das alles mal durchspricht, und haben dann aber selbst danach gemerkt, wir kommen hier nicht mehr weiter, wir verschwenden hier gerade nur Zeit. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen einfach nochmal von Zero starten, haben dann eine neue Produktion in Portugal gefunden, haben da dann wieder den gleichen Fehler gemacht, dass wir nur eine Produktion beauftragt haben mit Samples. Und das ist dann schlussendlich auch die Produktion geworden, in der wir produzieren. Ich bin dann auch nochmal nach Porto geflogen, habe das alles mit denen gemeinsam durchgesprochen. Und selbst da hat es auch einfach lange gedauert, bis das Grip die Qualität hatte, die ich mir vorgestellt habe. Die Schwierigkeit war wirklich das Grip. Und ich kann euch jetzt schon sagen, Spoiler Alert, eigentlich hätte unsere Spring-Summer-Kollektion jetzt auch schon auf dem Markt sein sollen. Wir sind momentan komplett sold out, was auf der einen Seite sehr schön ist, auf der anderen Seite auch extrem ärgerlich, weil man einfach dieses Momentum nicht nutzen kann und den Kunden auch nicht wirklich sagen kann, wann wir wieder back in stock sind, weil wir wieder Probleme mit unserem Grip haben und die Produktion durch einfach die Farbveränderung, weil wir jetzt eben Spring- und Summer-Farben unserer Grip-Socken rausbringen wollen, da einfach wieder irgendwie komplett, weiß ich nicht, gar nicht mehr wissen, wie sie den Grip hinbekommen sollen. Und deswegen rudeln wir da auch gerade wieder so ein paar Sample-Runden ab. Aber ja, das ist, glaube ich, so ein ständiger Prozess. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dann da einfach mit der Produktion oder mit der Produktion einfach gemeinsam zu schauen, wo es da Lösungen wie oder was für Lösungen es gibt, wo da die Fehlerquellen sind. Und ich muss sagen, ich bin echt super happy mit unserer Produktion, weil die selber verstehen, okay, das müssen wir irgendwie besser hinbekommen. Und nichtsdestotrotz ist es halt gerade sehr, sehr ärgerlich. Aber ja, ich glaube, wahrscheinlich kennt ihr das auch, Mode ist halt einfach so ein Ding. Du bist so abhängig von den Produktionen, von so vielen externen Suppliern. Da kannst du gar nicht selber so viel beeinflussen, wenn das eben bei anderen liegt.
Ja, Abhängigkeiten kann man da tatsächlich nicht umgehen. Also es sei denn, du würdest jetzt jede Socke selber nähen. Ich glaube,
dann sind die doch schneller als ich.
Und ist dann wahrscheinlich auch kein klassischer Business Case mehr. Oder die Socke wird sehr, sehr teuer. Aber du hast ja einen sehr, sehr wichtigen Takeout eigentlich gesagt, legt Wert auf die Auswahl eines Produzenten und fangt von Anfang an damit an, mehrere Produzenten anzufragen. Das wäre jetzt mal meine so spontane Zusammenfassung der Tipps, die du da uns jetzt mit auf den Weg gegeben hast. Aber vielleicht hast du auch noch einen Tipp ganz grundsätzlich zur Produzenten finden, denn ich finde das tatsächlich, weil ich das auch selber ja schon gemacht habe, auch nicht so simpel. Man gibt ja nicht bei Julio oder einer KI ein, so gib mir jemanden aus, der in Europa biozertifiziert Socken herstellt. Dann würde ein Ergebnis kommen, aber ob es das Richtige ist, ist dann immer noch die Frage. Wie hast du das geschafft?
Ich habe tatsächlich den Produzenten in Istanbul genauso gefunden. Also wir haben am Anfang so eine Excel-Tabelle gemacht, wo wir einfach mal 20 Produzenten aufgeschrieben haben oder ich glaube sogar noch mehr. Wir haben wirklich am Anfang, glaube ich, 50 Produktionen angeschrieben und erstmal gefragt, so hey, schickt uns mal Referenzen, schickt uns mal das und jenes. Und dann einfach da so ein bisschen geclustert und geschaut und am Ende war es dann eben dieser eine Produzent in Istanbul, für den wir uns entschieden haben. Aber am Anfang war das schon so, dass ich das mit ChatGPT gemacht habe, mit ganz simpler Google Research. Und ich muss aber auch dazu sagen, ich habe mich dann viel auch ausgetauscht mit Leuten, die einfach in der gleichen oder ähnlichen Branche sind. Und über mein Netzwerk oder über einen Kontakt sind wir dann an die portugiesische Produktion gekommen. Also da würde ich auch sagen, Netzwerk so, so wichtig. Oder auch einfach mal Leute anschreiben, wenn man jetzt persönlich kein Netzwerk hat. Das war bei mir auch eher Glück und Zufall, als dass es jetzt irgendwie gewollt war. Aber einfach auch mal Leute anschreiben, sei es auf LinkedIn, Instagram oder sonst wo. Was ich auch gemacht habe, ist auf TikTok, finde ich, ist die Suchfunktion unfassbar gut. Da habe ich auch einfach so ein bisschen geresearched. Da gibt es super viele Leute, die irgendwie auch einfach offenlegen, wo sie produzieren. Und so habe ich da auch ein paar gefunden, die es dann am Ende in die Excel geschafft haben. Also ja, es war irgendwie so eine Mischung aus allem, würde ich sagen. Aber schlussendlich war der Winner über das Netzwerk.
Auch da nochmal ein guter Tipp. Und auch unsere Erfahrung, Jonas, denke ich, schon zutreffend. Netzwerk kann sehr, sehr viel ausmachen. Und da geht es dann oftmals ja auch darum, sich einfach zu trauen, mal zu fragen. Und ich glaube, jeder gibt eigentlich gerne Tipps. Insofern an alle Menschen, die da draußen zuhören, traut euch, in Kontakt zu treten und einfach mal nachzufragen. Das tut meistens nicht weh.
Und meistens ist es auch so, also teilweise die Produktion, die empfehlen dann auch andere Produktionen. Wir haben nämlich zum Beispiel am Anfang einfach große Modeproduktionen angeschrieben und die haben dann gesagt, hey, das machen wir gar nicht. Es gibt eine spezifische Produktion, die nur Socken produziert. Wir leiten euch da weiter. Also so sind wir da schlussendlich auch drauf gekommen. Deswegen, selbst wenn man das Gefühl hat, man findet da jetzt keine perfekte Produktion, wie man sich das vorstellt, sind die selber untereinander auch immer so vernetzt, dass man selbst auch über so einen Weg theoretisch die Chance hat, an die richtige Produktion zu kommen.
Das ist auch noch ein guter Tipp. Wir sind jetzt ja schon sehr stark in die Gründungsphase eingetreten und haben da schon vieles beleuchtet. Und spannend finde ich auch, es gibt da unterschiedliche Wege, wie man sich dazu entscheidet. Du hast vorhin auch schon von einer Anstellung gesprochen und du machst das Ganze ja jetzt auch nach wie vor noch während einer Vollzeitstelle. Das ist ja erstmal ein größerer Respekt dafür. Wie bekommst du das zeitlich alles hin? Wie schaffst du das?
Genau, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich bei Westwing lange war und habe mich dann aber entschieden, in ein Startup zu gehen, also neben Calmer. Und bin da jetzt in einer Vollzeitanstellung. Und für mich war es irgendwie wichtig, dieser Switch in ein Startup, einfach weil es näher an Calmer selbst war, weil ich auch einfach mit meinem Hauptjob sozusagen auch etwas lernen kann, dass ich sofort transferen kann in Calmer. Das heißt, ja, natürlich, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das ist alles easy peasy und ich habe am Ende des Tages super viel Zeit. Es ist einfach so, dass Calmer immer noch zu wenig Zeit und Aufmerksamkeit bekommt. Ist, glaube ich, aber auch normal schon alleine, weil man auch Respekt gegenüber der Anstellung hat. Das ist die Anstellung und das Geld, was ich monatlich bekomme, um mir mein Leben finanzieren zu können. Das heißt, ich finde, das ist auch den Respekt und die Zeit, das muss man auch einfach aufbringen. Aber deswegen war es mir eben umso wichtiger zu sagen, okay, die Zeit, die ich eben in diese Vollzeitstelle stecke, da möchte ich so viel rausnehmen wie möglich für mein eigenes Startup und eben die Zeit nutzen, um zu lernen. Und deswegen würde ich sagen, ist das eigentlich ein schönes Give and Take und lässt sich sehr gut kombinieren, weil man zumindest so vom Headspace in einer ähnlichen Welt unterwegs ist.
Ich meine, können Jonas nicht auch ein Lied von singen, dass es da total hilfreich ist, bei einem Arbeitgeber zu sein, der auch da den Freiraum gibt und die Möglichkeiten auch schätzt. Denn am Ende des Tages entwickelt sich dann aus deren Perspektive ja auch eine Mitarbeiterin entsprechend weiter. Und ist ja dann eine Win-Win-Situation. mich würde noch interessieren, du hast ja auch am Anfang erklärt, dass sowohl Namensgebung als auch grundsätzlich die Brand offen sein soll. Jetzt bist du sehr spezifisch im Pilates, gerade im Reformer unterwegs. Es gibt Socken, gerade leider keine, wir hoffen ganz schnell bald wieder. Es würde natürlich naheliegen, jetzt zu denken, dass du weiter in den Sportbereich eintrittst und andere Kleidungsstücke anbietest. Würde man da falsch liegen?
Nee, da liegt dir absolut goldrichtig. Also gerade mit den ersten Gripsocken, die gab es ja jetzt auch nur in einer Colorway, war es einfach erstmal wichtig zu schauen, okay, hat der Markt überhaupt Lust darauf? dadurch, dass wir eben fast ein Jahr gebraucht haben, um die Socke fertigzustellen und auf den Markt zu gehen, war ich natürlich nicht die Einzige mit der Idee, dass schöne ästhetische Grip-Socken auf dem Markt fehlen. Das heißt, ich habe eigentlich in der Zeit, in diesem Jahr, wo ich an Calma im Hintergrund gearbeitet habe, eigentlich ganz gut beobachten können, wie gefühlt jeden Monat eine neue Brand auf den Markt gekommen ist, mit super süßen, schönen Socken. Und deswegen habe ich dann auch für mich immer noch so gedacht, okay, wir müssen uns ein bisschen abheben von dem Design und so. Das ist uns, glaube ich, auch ganz gut geglückt. Also ich habe in dem ganzen Jahr keine Socken gesehen, die irgendwie so in die ähnliche Richtung gegangen sind. Aber mir war auch von Anfang an klar, ich möchte nicht nur eine Pilates Grip Socken Brand sein, sondern ich möchte darauf mehr aufbauen und vor allem auch tiefer in das Storytelling gehen. Dadurch, dass ich selber Pilates mache und so in dieser ganzen Welt irgendwie auch zu Hause bin, habe ich natürlich auch eine persönliche Meinung dazu, einen persönlichen Bezug und vielleicht auch einige kritische Punkte zu dieser ganzen Welt, mit denen ich, glaube ich, auch nicht alleine bin. Und deswegen ist es mir wichtig, ja, weiter Calma auszubauen mit weiteren Produkten. Man hat gesehen, okay, Proof of Concept haben wir. Die Socken sind jetzt sold out. Das soll auch weiterhin die Foundation sein. Deswegen Spring Summer ist auf jeden Fall geplant, eher noch Grip-Socken beizubehalten. Aber der nächste Schritt wäre dann auf jeden Fall, die Produktkategorien auszuweiten. Aber was mir da wichtig ist, ist, dass wir eben dann auch auf dieses komplette Storytelling, was ich bei Calma aufbauen möchte, dass wir da irgendwie so das Storytelling und Produkt vereinen. Und das ist dann eigentlich so der nächste Schritt, nachdem wir jetzt mal unsere Sockenproduktion wieder duft gefahren haben.
Ja, du hattest ja eben auch schon gesagt, dass ihr es sold out gegangen seid oder jetzt schon seit ein paar Wochen wahrscheinlich seid. Wie vermarktet ihr das? Also wir folgen dir natürlich auch auf Insta und sehen, dass du da fleißig postest, jeden Tag ein Reel hochlädst und sogar vor 2 Wochen, meine ich, hattest du in der Story, dass Christian Wolf irgendwie auf ein Reel von dir reagiert hatte. Nimm uns vielleicht da mal mit rein, wie vermarktet ihr aktuell? Also bist du nur alleine das Gesicht so nach außen über deinen Kanal oder wie seid ihr da aufgestellt?
Ich bin das alleinige Gesicht momentan. Das war aber eigentlich auch von Anfang an genauso geplant. Und vor allem, weil ich eben auch gesagt habe, so Calma ist mit Storytelling, mit ja auch einfach so einer persönlichen Geschichte und Meidung einfach soll es aufgestellt sein. Und da braucht es natürlich einfach ein Gesicht. Und ich glaube, vor allem in der heutigen Zeit gibt es so viele Brands, die eben durch Personal Brandings oder Gesichtern eben einfach ein viel stärkeres Standing bekommen. Deswegen ist das auf jeden Fall die Strategie momentan, jetzt wo wir sold out sind. Ich versuche einfach immer so ehrlich wie möglich alles zu kommunizieren und zu dokumentieren. Deswegen habe ich natürlich auch dokumentiert, okay, sold out, natürlich erstmal ein super schönes Gefühl, aber kommt auch mit ein paar Lows, eben, dass man, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass man jetzt gerade nicht Momentum weiter aufbauen kann. Aber ansonsten versuche ich einfach so ehrlich wie möglich die Leute mitzunehmen, wenn Samples zu Hause ankommen, die Meinung einzuholen oder auch schon mal so ein bisschen teasern, was für Farben jetzt Spring Summer rauskommen sollen. Die Leute nach ihren Favorite Colors fragen. Lauter solche Dinge. Und dafür, glaube ich, ist vor allem auch Instagram, TikTok super perfekt dafür. Und was mir aber auch wichtig ist, ist nicht jeden Tag immer nur Calma, 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 Calma zu sprechen, weil ich glaube, irgendwann denken sich die Leute, danke, wir wissen jetzt, dass du Calma gegründet hast, sondern da einfach so verschiedene Content-Formate einfach immer wieder für mich einzufügen. Und da habe ich momentan 3 verschiedene Content-Formate. Eine Pillar ist eben so dieses ganze Founder-Dasein und da ehrliche Einblicke geben. Die zweite Pillar ist Educational Content und auch so ein bisschen kritischen Content zu der ganzen Pilates-Welt, die Leute irgendwie näher bringen, was Pilates wirklich ist, außerhalb und fernab von dem ganzen Hype und Trend. Und die dritte Pillar ist auch einfach Leute so ein bisschen entertainen mit relatable Situationen aus dem Pilates-Kosmos. Genau. Und ja, es war natürlich absoluter Fiebertraum, als ich gesehen habe, dass Christian Wolf auf mich reagiert hat. Muss ich euch ehrlich sagen, da ist mir kurz mein Herz in die Hose gerutscht. Wir kennen Christian Wolf durch seine ehrliche und teilweise auch sehr kritische Art. Deswegen war ich dann natürlich erstmal so, oh Gott, was hat der da jetzt über mich gesagt? Aber schlussendlich hat er genau das angesprochen, was ich auch mit dem Video kommunizieren wollte. Deswegen war das eher schön. Hätte mir natürlich auch gewünscht, dass er mich da markiert hat, aber hat er leider nicht. Deswegen habe ich davon gar nicht wirklich so einen Unterschied gespürt oder gemerkt jetzt auf meinem Profil. Also das hat jetzt nicht wirklich was verändert, dadurch, dass die Leute gar nicht wussten, dass ich das bin. Aber es ist natürlich trotzdem cool zu sehen, dass man gesehen wird von dem Christian Wolf, dass ich es anscheinend in seinen Algorithmus geschafft habe.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das gesehen und bin auch direkt zu meiner Frau, die dich auch verfolgt und auch schon Socken bei dir gekauft hat, hingerannt. Ey, guck mal, hier Lisa ist bei Christian in der Story gewesen. Okay, also du bist so das alleinige Gesicht von Keimer und wie gesagt, du postest da ja täglich. Hast du da, und du hast du diese drei Content-Formate, die du gerade genannt hast, aber wie schaffst du es da? Ich glaube, damit tun sich auch einige schwer und ich habe mich damit auch schon immer irgendwie schwer getan, irgendwie auch auf Content-Ideen zu kommen, weil selbst wenn man diese Kategorien irgendwie für sich festgelegt hat, dann auch wirklich auf diese Ideen zu kommen und die dann auch abzufilmen. Wie machst du das?
Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, mir fällt da jeden Tag, fallen mir 5 Content-Ideen ein und die gehen dann auch alle viral. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist zu wissen, dass ich seit 6 Jahren hauptberuflich Social Media mache. Ich habe damals bei Westwing gestartet als Content Creator für TikTok. Das war während dem ersten Lockdown, also sprich da, als TikTok seinen krassen Hype bekommen hat. Das heißt, seitdem befasse ich mich eigentlich täglich mit dem Gedanken, was irgendwie auf Social Media gut funktionieren könnte. Also ich glaube, dass da dieser Gedankengang schon sehr ausgeprägt bei mir ist. Nichtsdestotrotz sage ich euch ganz ehrlich, gucke ich einfach spontan, was mir in den Kopf kommt. Irgendeine Situation beim Pilates, die mich nervt oder die ich cool finde oder wo ich denke, hey, da will ich drüber reden. Genauso bei den LinkedIn-Posts, was geht mir gerade im Kopf rum? Also ich habe da bis jetzt keinen Contentplan, wo ich sage, okay, für die nächste Woche ist alles vorbereitet. Das Reel, was ihr heute Abend sehen werdet, muss ich noch nach unserer Podcast-Aufnahme erstmal schneiden mit. Also ich mache das wirklich daily einfach auch hier aus dem Bauch heraus. Und lass mich aber natürlich auch inspirieren. Also mein ganzer Algorithmus ist natürlich voll von Pilates, von anderen ganz, ganz tollen Frauen und Männern, die super tolle Gedankengänge haben. Von denen lässt man sich inspirieren und baut da irgendwie seinen eigenen Twist ein. Und sonst schaue ich halt einfach wirklich so, was ist denn unser Asset, eigentlich unsere Gedankengänge? So, das ist, jeder ist, hat individuelle Gedankengänge und Meinungen und eigentlich ist doch genau das, was mir keiner nachmachen kann, wenn ich einfach meine Meinung zu Themen teile. Und deswegen versuche ich da ja einfach spontan immer zu schauen, gepaart mit Daily Research.
Ja, stark. Ja, ich meine, irgendwie auch schön zu hören, dass es bei anderen nicht unbedingt anders ist, also dieser Pain, Content zu produzieren.
Und ich glaube, es ist ja noch nie so einfach wie jetzt gewesen, auf Content-Ideen zu kommen. Also ich füttere Claude auch mit, zieh dir hier mal die, mach mal Analysen von meinem Profil, das und das ist viral gegangen oder mit welchen Posts habe ich die meisten Follower gewonnen, mach mir mal ähnliche Vorschläge, was denn irgendwie Dinge aus der Geschichte von Pilates, die Leute interessieren könnte. Also natürlich gehe ich da auch in die Tools rein, die wir heutzutage haben. Und das würde ich auch jedem empfehlen, weil wenn du das nicht machst, dann wirst du früher oder später nicht mehr mitkommen. Und ja, deswegen, das kommt auch noch mit rein.
Auch da waren jetzt auch schon wieder für alle findigen Zuhörerinnen einige Tipps mit dabei, wie man da agieren kann für Social Media Strategie und Co. und ich kann auch aus persönlicher Erfahrung erzählen, dass ich zwar kein Pilates-Fan oder Reformer-Nutzer bin, aber deinen Content trotzdem sympathisch und lustig finde. Insofern an dieser Stelle auf jeden Fall das Lob, dass das gelingt. Ich nehme wahr, dass das honoriert wird auch online. Und du gibst natürlich sehr, ja, darf ich auch persönliche Eindrücke, ne? Du teilst dein Gesicht, jetzt nicht nur Gesicht und Stimme heute für den Podcast, sondern halt auch über Social Media. Und ja, diese Eindrücke und Perspektiven, die du teilst, da bekommt man ja auch immer direkt Feedback für. Und ich meine, über Social Media eben leider auch nicht immer nur Positives. Ist das etwas, was bei dir auch schon aufgefallen ist? Wie gehst du damit um? Was kannst du anderen an die Hand geben?
Boah, ich finde es immer schwierig, weil wenn jemand auf etwas kritisch oder negativ reagiert, ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe letztens ein Video gepostet, natürlich auch mit einer provokanten Hook, das ist mir auch bewusst, I know what I'm doing, dass Pilates während dem Ersten Weltkrieg erfunden wurde. Ich glaube, ich habe da irgendwas geschrieben wie Pilates ist cute und girly, bis du checkst, dass es irgendwie während dem Ersten Weltkrieg erfunden wurde. Und habe dann irgendwie eine lange Caption geschrieben, das alles erklärt, wie ich es euch vorhin auch erklärt habe, dass es für verletzte Soldaten war und nicht irgendwie an der ersten Kriegsfront. Und da fühlen sich Leute halt extrem angegriffen, weil die Leute denken, sie wissen immer alles besser, obwohl sie Captions nicht richtig lesen. Und da habe ich tatsächlich das erste Mal eher negatives Feedback bekommen. A, weil die sagen, du erzählst nur Bullshit. Da denke ich mir noch so, ja, es ist mir egal. Das ist nichts, was mich betrifft. Und wie gesagt, ich weiß ja, dass ich es in der Caption richtig geschrieben habe. Und dann gab es aber auch ein bisschen anderes Feedback in Richtung von, du bist so eine Social-Media-Marionette, bla bla bla. Weil ich natürlich die Tools genutzt habe, die Social Media uns zur Verfügung stellt, nämlich provokante Hooks zu benutzen. Und da denke ich mir schon teilweise so, boah, das ist schon sehr unnötig, sowas zu schreiben. Oder Leute, die dann irgendwie sagen, keine Ahnung, meinen Körper kommentieren oder sonst irgendwas. So, sowas muss echt nicht sein. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, also ich habe oft darüber nachgedacht, solche Kommentare einfach zu löschen oder was ich mit denen mache, ob ich da einfach irgendwie auch kritisch antworte. Und muss euch aber ehrlich sagen, einmal habe ich jemanden geoutcalled. Also jemand hat irgendwie unter einem Reel von mir was geschrieben. Ich weiß schon gar nicht mehr, so hör mal auf, sowas zu posten, du solltest mehr Sport machen, irgendwie sowas. Also auch irgendeinen Kommentar zu meinem Körper habe ich dann einfach in meiner Story gepostet. Dann haben direkt irgendwie Leute bei dem kommentiert, wie armselig er sei. Sag ich mir so, perfekt. Aber ich werde es nicht löschen, weil so damit steht die Person mit ihrem Gesicht. So, die Person hat es geschrieben, also muss sie auch mit ihrem Gesicht dafür gerade stehen. Oder das ist so Proof, wie kacke so eine Person ist, wenn man sowas schreibt. Warum sollte ich der Person dann einen Gefallen tun und sowas löschen? Dann weiß das ja keiner. Und weiß ich nicht, so Leute wird es immer geben. Deswegen momentan kann ich relativ gut damit umgehen. Was ich tatsächlich immer mache, ist, egal was ich poste, ich schicke es immer mindestens meiner Schwester davor. Einfach zum Proof lesen, um einmal irgendwie nochmal eine andere Sichtweise drauf zu bekommen, ob ich da irgendwie Scheiße raus in die Welt poste, weil das möchte ich auf gar keinen Fall. Ich möchte nicht irgendwas für Klicks, Views, Fame oder sonst was posten. Mir ist es super wichtig, dass ich immer ehrlich zu mir selbst bin und ich selbst da bleibe und mich nicht verliere in dieser Welt. Deswegen ist das einfach so ein Mechanismus von mir schon geworden, einfach alles davor irgendwie mindestens meiner Schwester zu schicken, um ihre kritische Meinung darüber zu hören. Und was dann andere Leute sagen, die ich nicht kenne und die weirde Profilbilder haben, go for it. Das war sehr ehrlich.
Ist gut so. Und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen die Macht der Community, weil du meintest ja gerade eben, also wir müssen jetzt eigentlich weiter auf das Thema rumhaken, aber ich kenne das ja auch von Christian Wolf, er hat ja auch, glaube ich, so ein Format, wo er teilweise so dann Kommentare, glaube ich, zugeschickt bekommt, die vielleicht, glaube ich, auch bei, sei es jetzt Frauen oder Männern, kommentiert haben, die jetzt auch nicht immer so, das sind jetzt immer nicht so tolle Kommentare und dass dann Christian dann da auch dann auf den Kommentar reagiert, und seine Reichweite sozusagen nutzt, um diese Person halt zu zeigen, ey, guck mal, der Typ hier, der hat das kommentiert, es geht gar nicht. Also auch wiederum die Reichweite zu nutzen, um diese Personen dann halt auch zu zeigen, so sowas geht einfach nicht. Und die Community dann das machen zu lassen, finde ich auch irgendwie auch ein positiver Aspekt von der Reichweite, die man dann auch wiederum hat. Auch wenn sie teilweise dann negative Sachen auch anzieht, aber das ist Ist ja eigentlich immer so, wenn man in gewissen Sachen Erfolg hat.
Ja, und umso viraler was geht, desto eher kommen auch so komische Kommentare. Das ist einfach so ab einem bestimmten Punkt, das merke ich auch immer bei meinen Videos. Am Anfang ist es so ganz viel Love und immer alles sehr positiv. Und dann irgendwann, wenn ein Video explodiert, dann merkst du einfach, okay, das wird jetzt irgendwie an verschiedene Reichweiten ausgespielt. Und dann kommen halt einfach so komische Kommentare dazu.
Ja, also
das ist sehr schön für alle, die uns hier nur zuhören und nicht den Videopodcast sehen. Wenn Jonas und ich gleichzeitig Luft holen, dann wollen wir beide eine Frage stellen. Aber nur einer kann gleichzeitig sprechen. Und für alle, die auch bis hierhin gekommen sind, verrate ich noch ein Easter Egg. Denn wir sprechen heute tatsächlich das zweite Mal mit der lieben Lisa, weil wir beim ersten Mal leider technische Probleme hatten, die es nicht möglich gemacht haben, die Folge zu veröffentlichen. Und ich kann jetzt schon mal sagen, es macht super viel Spaß, auch zum zweiten Mal mit dir zu sprechen.
Das freut mich sehr, mir auch. Ich liebe es, könnte stundenlang, glaube ich, über diese Themen sprechen, deswegen gar kein Problem.
Ja, total. Und das ist das einzige Problem. Wahrscheinlich würde ein 10-Stunden-Podcast kein allzu sinnvolles Format darstellen. Deswegen will ich hier nochmal inhaltlich in das einsteigen, was ich total wichtig und spannend finde. Wir haben jetzt viel von deiner Gründerstory gehört, von deiner Marke. Und mir wäre es total wichtig, von dir zu hören und auch von dir zu erfahren, ob du Menschen, die ebenfalls Ideen haben, so wie du es damals hattest, was könntest du denen heute für Hinweise und Tipps mit auf den Weg geben, wenn man eben eine erste Idee hat?
Boah, was habe ich da nochmal das erste Mal geantwortet? Ich weiß es gar nicht mehr. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, wenn man eine Idee hat, sie auszusprechen. Ich habe ganz lange irgendwie die Kalmar-Idee einfach nur in meinem Kopf gehabt und dadurch gibt man der Idee gar nicht so die Kraft und den Raum. Und ich finde, oft entwickelt sich so eine Idee dann auch weiter, wenn man es wirklich einmal ausspricht vor anderen Personen, denen man vertraut, von denen man aber auch weiß, dass sie einem ehrlich die Meinung sagen. Also das wäre so mein erster und, glaube ich, auch wichtigster Tipp, das einfach auszusprechen, mit Leuten drüber zu sprechen, auf deren Meinung man zählen kann. Und dann würde ich noch dazu sagen, ich glaube, so eine Mischung aus sich einfach trauen und auf sein Bauchgefühl hören und auch mal so reingehen, so wenn man Angst davor hat, was ich verstehen kann, was, glaube ich, auch jeder hat vor so einer komplett neuen Situation. What's the worst thing that can happen? Einmal so über das Worst-Case-Szenario nachzudenken und ganz oft merkt man dann, dass selbst dieses Worst-Case-Szenario im Kopf gar nicht so schlimm ist. Und es aber viel schöner ist, Dinge auszuprobieren und auch mal so ein Best-Case-Szenario zu overthinken und nicht immer nur das Schlimmste. Deswegen einfach sich trauen und nicht immer nur über die schlimmsten Dinge nachdenken. Einmal das abhaken und dann trotzdem aber full-on reingehen und es ausprobieren. Genau, ich glaube, das wären so die zwei Dinge, die vor allem mich jetzt in den letzten Monaten und Jahren extrem geprägt haben. Und ich hoffe, ich habe jetzt bei der ersten Folge nicht irgendwas viel Besseres gesagt als jetzt gerade.
Ich finde das super und das passt auch zu deiner Persönlichkeit, was du erzählt hast. Insofern super. Alles wunderbar.
Genau, Laura, mich würde noch abschließend interessieren, du hast ja eben schon genannt, als Inspiration für Content nimmst du, guckst halt bei anderen Creatoren auch. Hast du darüber hinaus irgendwie noch Leute, die dich vielleicht inspirieren, ob das jetzt im Unternehmen sehr, also unternehmerisch sind oder was so designmäßig die Marke betrifft? Hast du da irgendwelche Leute?
Also was ich immer super inspirierend finde, ist, habe ich auch schon anfangs mal gesagt, so dadurch habe ich auch so die ganze Pilates-Welt für mich entdeckt, ist einfach so der amerikanische Markt, also ganz viele amerikanische Influencer, Content-Creator, Founder, zum Beispiel eine für mich, die ich extrem inspirierend finde, ist Chrissy Chella, ist die Ownerin von Honor Active. Sie ist eine Engländerin, wenn ich mich jetzt nicht täusche, und hat eine sehr, sehr erfolgreiche Activewear-Brand gelauncht, die jetzt komplett worldwide ist und ich glaube letztes Jahr 190 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht hat. Und also die finde ich absolut inspirierend. Erstmal sie als Persönlichkeit, wie sie auftritt und aber auch die Storyline zu ihrer Brand, also Honor Active mit dem Slogan Honor Your Body, was finde ich auch gerade so sehr in die Richtung geht, was man eben vor allem auch so als Frau gerade hören möchte und auch braucht in der heutigen Gesellschaft. Das, also die finde ich super inspirierend. Und vor allem so auf dem deutschen Markt finde ich die zwei Gründerinnen von Saintsess, also die Vivian und die Larissa. Die Larissa durfte ich glücklicherweise auch einmal persönlich kennenlernen. Sehr, sehr inspirierend, so krass down to earth. Also so spannend, mit Larissa sich da auszutauschen. Und ja, verfolge sie natürlich auch fleißig, LinkedIn, Instagram, überall, wo es geht. Ja, genau. Also ich glaube, so allgemein die Female Founder Bubble in Deutschland ist sehr inspirierend. Und ich hoffe, dass ich da in Zukunft auch noch mehr solcher toller Persönlichkeiten persönlich kennenlernen darf.
Ja, und vor allem wächst die Female Founder Gruppe ja auch mit dir um eine weitere Person. Und ich habe auch den Eindruck, dass das hoffentlich nicht nur an der Bubble liegt, in der wir uns dann gerade über Social Media befinden, dass das ein Thema ist, was immer größer wird und das finden wir natürlich umso schöner. Und um dann mal so einen Ausblick auch zu geben für andere, die ja in der Gründung sind, was würdest du eigentlich sagen, was hat sich für dich persönlich verändert, seitdem du Kalmar gegründet hast?
Ich würde sagen, dass ich mich durch die Gründung von Kalmar sehr viel besser kennenlernen darf, sei es Private Lisa und aber auch Business Lisa. Und um ehrlich zu sein, verschwimmt das so krass. Man merkt da gar keinen oder man spürt da gar keinen Unterschied mehr. Und man erkennt aber auch, wo man noch an sich arbeiten darf. Und dass ganz viele Schwachstellen vom privaten Wesen sich aber eben auch auf die Gründung so projizieren lassen. Und deswegen finde ich, ist es nicht nur ein Professional-Weg, den man da geht, sondern man darf auch mehr über sich selbst lernen und geht aber leider auch ein bisschen tiefer in die unangenehmen Themen rein. Was aber langfristig, wenn man sich damit auseinandersetzt, ja auch sehr gut tun kann und einen weiterbringt. Genau, deswegen würde ich sagen, ist so dieser Self-Growth ist ein Riesending.
Das ist schön zu hören und er sollte eigentlich auch bestärken, den eigenen Weg weiterzugehen.
Absolut.
Hoffe ich doch zumindest. Tatsächlich sind wir jetzt auch an der Ziellinie unserer Podcast-Folge und unserer Aufnahme. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, das möchtest du unbedingt noch zu Kalmar erzählen oder irgendetwas, was du noch mehr loswerden möchtest?
Ich glaube, wir haben eigentlich relativ gut alle Seiten einmal beleuchtet.
Das freut mich zu hören. Dann vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Lisa, zum zweiten Mal. Und wie ich finde, wieder ein sehr inspirierendes und spannendes Gespräch.
Danke euch.
Ja, Lisa, auch von meiner Seite danke, dass du bei uns warst. Und ich hoffe, oder ich bin sehr zuversichtlich, dass wir dich vielleicht bald nochmal hier begrüßen dürfen, wenn dann die neue Kollektion auch wieder sold out ist.
Fingers crossed.
Und genau, und genau, wir werden alles zu dir und zu Kalmar verlinken in den Shownotes. Kann sich jeder ein eigenes Bild auch machen von dir und Kalmar. Und ja, ich würde sagen, bis dann. Mach's gut.
Das war der 5-9 Club Podcast. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge voller Insights, Erfahrungsberichten und Inspiration. Abonniere jetzt den Podcast und werde Teil vom 5-9 Club.